Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport. Episode 22, noch mit der gleichen Besetzung wie in den ersten 21 Folgen, nämlich mit unserem Schalke-Reporter und S04-Insider Dirk Große-Schlamann.
Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Boah, Robert, Länderspielpause, ne? Also ich finde das immer ganz merkwürdig. Ich kann mit mir am Wochenende dann nichts anfangen. Also weil ja auch die Länderspiele ja dann irgendwie freitags und dann irgendwie Anfang der Woche sind. Ich fand das immer schöner, wenn dann irgendwie, wenn man wenigstens irgendwie Fußball gucken kann, dritte Liga war, ne? Aber ansonsten, wie schlimm war es Wochenende für dich?
Naja gut, ich bin ja, ich weiß nicht, ob man das sieht hier mit diesem Fuß hier, immer noch verhindert, deswegen, also viel unternehmen konnte ich eh nicht, ich war
bei meinen Eltern. Das ist doch noch
schlimmer. Ja, aber also ich habe eigentlich so ein bisschen so die Ruhe ein bisschen genossen, die Ruhe vor dem Sturm. Ja, natürlich, also es war schon ein bisschen, also vor allem das Wochenende war natürlich schon langweilig, also fußballtechnisch. Also so Ende der Woche ging eigentlich mit den ganzen Quali-Spielen und so und ein bisschen Länderspiel. Ich habe dann noch ein bisschen Eishockey geschaut, DEL, aber ja, war jetzt nicht so wahnsinnig, fußballmäßig spannend, aber dafür ist ja jetzt bald der Endspurt. Übrigens, und für die Leute, die mich nicht kennen, also ich bin Robert Werder.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte dich auch vorstellen müssen, wenn ich dich schon unterbreche mal wieder.
Ist auch nicht so wichtig, aber genau, also immer noch die gleiche Besetzung. Jo, Dirk, letzte Woche hatten wir aufgerufen, gibt es Leute mit einem Seroberto 2 Trikot? Und
unfassbar.
Es passieren noch Wunder, es gibt Leute, oder?
Es ist unglaublich, vor allem habe ich mich ja schön aus dem Fenster gehängt und habe gesagt, so ja, da gehen wir natürlich einen Preis raus. Also es haben uns tatsächlich 4 Original Seroberto 2 Trikots erreicht. Auf einen gehst du ja gleich noch stärker ein. Das ist einmal der Trikot Brady. Ja, hier ist das Beweis. Zack. Dann haben wir einmal Hendrik Nadler, mir das Trikot geschickt hat. Dann der Maxi Rü, der auch ein Seroberto 2 Trikot hat und der gesagt hat, da ist sogar eine Unterschrift drauf, aber er weiß nicht, ob es wirklich von Seroberto 2 ist. Und vor allem unterschreibt Seroberto 2 auch mit einer 2 hinten, das würde mich interessieren. Und Daniel Schürmann, auch der hat ein Trikot geschickt und daneben noch eins von Sören Larsen gelegt.
Larsen.
Sören Larsen, nachdem ja der Krankentrakt im Medikurs benannt wurde, der Sören Larsen-Trakt, wer kennt ihn nicht? Also, liebe Leute, wir werden uns bei euch melden, bei euch vieren, weil ihr habt es verdient. Ihr kriegt von uns eine Kleinigkeit geschickt, da wir kein Merchandise von unserem Podcast haben. Außer du, lieber Robert, zeig mal. Ich glaube, du hast ein Geschenk von deinem Bruder oder so. Ne?
Genau, mein Bruder hat mir das zu Weihnachten geschenkt. Sieht man das? Das ist nämlich unser Motto auf einer Tasse aufgedruckt. Aber wir fangen jetzt hier nicht Merchandise von unserem Schalke-Podcast zu verkaufen.
Ja, also eigentlich wäre es, wenn wir damit den Verein retten können, wobei ich habe den Verein schon am Wochenende gerettet. Ich habe ein Torwarttrikot für ein Kind gekauft, kostet 70 Euro. Also, liebe Schalker, der nächste Spieler geht auf mein Konto auf jeden Fall. Egal. Also, ihr vier, vielen Dank. Unglaublich, dass jemand sich so ein Trikot kauft. Ich weiß nicht, was ihr von dem Jungen erwartet habt. Das muss belohnt werden. Wir werden uns melden.
Ja, ich muss auch sagen, ich wusste das auch gar nicht mehr. Ich bin jetzt im Nachhinein sogar ein bisschen enttäuscht, dass da keine 2 auf dem Trikot steht.
Ja, das hast du recht, da habe ich gar nicht drauf
geguckt. Da steht nur Seroberto drauf. Das ist also ich meine, irgendwann sagst du halt deinen Enkelkindern, ja, das war halt der Weltmeister oder ist der Weltmeister geworden, aber der von Bayern und Leverkusen.
So, ja, genau, einfach mal ein bisschen Kacke erzählen.
Ja, also
der war bei Schalke? Ja.
Ja. Nur kurz, aber war mal bei Schalke, ja. Ja, du hast die 4 angesprochen und mit einem habe ich mich ein bisschen näher unterhalten, nämlich Trikot Brady. Also das ist richtig crazy, wer mal seine Sammlung sehen will bei Instagram unter Trikot_Brady, schaut gerne mal vorbei. Also der Herr hat 585 Schalke-Trikots von 339 verschiedenen Spielern. Die Diskrepanz kommt davor, also er hat keinen Doppel, sagt er. Die Diskrepanz kommt weil er halt, also Entschuldigung, er hat schon welche doppelt, aber nicht dasselbe Trikot. Er hat zum Beispiel, glaube ich, 12 Fährmann-Trikots. Er sammelt gerne Torhüter-Trikots. Und viele sind auch ohne Druck zum Beispiel.
Okay.
Die meisten Trikots sind sogar Original-Jerseys, also wenig aus dem Fanshop, was ich heute schon ziemlich krass finde. Und er hat halt wirklich die ganzen Perlen. Also Se Roberto 2, Ciprian Dejac, Ali Karimi, Hao Yunmin, alle drauf.
Sehr
und
gut.
Sein Ziel ist es, festhalten, er will jeden Spieler haben seit festen Trikotnummern 95, 96 und er sagt, etwa 200 fehlen ihm noch. Also und er hat halt auch noch gemeint, er sucht halt vor allem alte Torhüter-Trikots, so Jens Lehmann und so ganz alte Torhüter-Trikots. Also wer da mal eins loswerden will, natürlich gegen Bezahlung, schreibt ihn gerne an bei Instagram. Er ist nicht besonders, also er hat nicht große Hoffnung, dass ihn jemand anschreibt, aber weil er sagt, die sollte man eigentlich nicht verkaufen. Er meinte, wer ihm eins verkauft, der brennt dann eigentlich in der Hölle, weil sowas verkauft man nicht. Aber vielleicht braucht jemand Geld. Also es ist wirklich faszinierend. Scrollt euch da gerne durch. Unfassbare Sammlung an Trikots. Also ziemlich geil. Und ziemlich geil war auch, Dirk, was dir nämlich passiert ist unter der Woche, weil Schalke hat nicht gespielt, aber du hattest schon eine kleine, ein kleines
ja.
Highlight. Genau, erzähl doch mal.
Ja, tatsächlich habe ich in Gelsenkirchen einen Preis gewonnen. Und zwar das Westfälische Blindhuhn. Das ist ein Preis, der wird jedes Jahr verliehen, ist eine Charity-Veranstaltung und da habe ich für meine Auftritte bei Sky, die mal auch ganz gerne mal mit dem Augenzwinkern waren und ein bisschen für Belustigung gesorgt haben, dafür habe ich tatsächlich ein westfälisches Blindhuhn gewonnen und war dann auf der Bühne und habe da ein bisschen erzählt und der Moderator der Veranstaltung hatte sich vorher ein bisschen schlau gemacht. Ist auch unser Podcast-Hörer und hat unseren Läufer Nils eingeladen und der war als Überraschungsgast auf der Bühne, als ich den Preis bekommen habe. Da ist der Nils, ist mit seiner Frau eingereist, hat extra seine Schicht getauscht und hat dann von seinen Lauferlebnissen während unseres Podcasts erzählt. Hier lieben nochmal ganz liebe Grüße und vielen Dank, lieber Nils, das war eine schöne Überraschung. Also wir haben es ja wieder ein bisschen einschlafen lassen mit dem jede Woche erzählen, wer wie läuft. Jetzt in den Osterferien werdet ihr uns ja wahrscheinlich überall auf der Welt hören, weil ihr ja wahrscheinlich überall im Urlaub seid. Wir erwarten Urlaubs-Jogging-Fotos von unserer Podcast-Folge 22, oder?
Ja, oder irgendwas. Also
ja.
Es gibt ja immer diese verrückten Fans, die irgendwo Trikots an der Golden Gate Bridge hochhalten oder wo auch immer. Du hast ja auch irgendwo an der Golden Gate Bridge, hast du ja auch irgendwie so einen Schalke-Aufkleber irgendwo da in der Nähe.
Ja, klar. Oder? Egal, wo man hinfällt, das ist alles voll gestickert.
Ja, ja.
Ach so, hier kann ich übrigens jetzt schon mal einen Aufruf platzieren, weil ich bin ja auch im Urlaub, aber Schalker Markt fällt nicht aus. Nächste Woche dann allerdings von Mallorca aus. Ich bin auf Mallorca über Ostern und wenn ihr Bock habt und mit mir zusammen Schalke gegen Karlsruhe gucken wollt. Wir sind tatsächlich bei dem neu gegründeten Fanclub Königsblau Mallorca am kommenden Sonntag. Und von da werde ich auch ein, zwei Live-Schalten machen zu Sky. Und wer Bock hat, kann da hinkommen. Und zwar werden wir uns so gegen 11 Uhr treffen im Franks, so heißt das. Ist eine Kneipe am Ballermann hinterm Dino-Golf. Da gucken wir zusammen Schalke gegen Karlsruhe. Also wer Bock hat, nächsten Sonntag dabei sein und danach dann podcasten am Montag von Malle.
Ja, also Dirk zum Anfassen. Also nicht, dass er sonst nicht zum Anfassen ist, aber also wer auf Malle ist, wobei ist da, also kann man da schon baden gehen? Nein,
ist zu kalt, leider oder? Nicht, aber ich will es nicht hören.
Ja, gut. Also ich glaube, ich wäre, wenn ich einen Preis bekommen hätte und dann wäre Nils da plötzlich, ich wäre, glaube ich, am Boden gelegen. Also
das war cool.
Das ist geil für die Woche. Ja, nicht ganz so geil, wobei ein bisschen geil, keine Ahnung, wie man es ausdrücken soll, sind die Halbjahreszahlen. Entschuldigung, Dirk, du hattest es letzte Woche schon mal angesprochen, also Schalke droht in der kommenden Saison kein Punktabzug wegen dieser Regeländerung, das hattest du letzte Woche schon erzählt. Nun sind die Zahlen komplett raus. Was machen wir aus den Zahlen?
Ja, also ich glaube, man kann es tatsächlich, das hat auch Christina Rühl-Hamers, die Finanzvorständin, gesagt, man kann es so ganz gut zusammenfassen, Schalke ist sehr stabil. Und das ist ja erstmal die wichtigste Nachricht, ne? Weil natürlich diese Zweitligaszenarien einfach etwas sind, womit der Verein nicht gut handeln kann. Weil der Verein einfach, das hat Christina Rühl-Hamers auch nochmal ganz klar gesagt, dieser Verein ist halt nicht für die zweite Liga gebaut. Das heißt, Schalke funktioniert in der zweiten Liga, aber nicht ohne Probleme. Schalke muss jedes Jahr in der zweiten Liga einen Zusatz schaffen, um finanziell stabil zu bleiben. Das heißt, entweder die Genossenschaft pumpt was rein oder ein dicker Transfer kommt dazu oder es müssen ganz viele Sonderveranstaltungen. Es gab ja dieses eine Jahr mit Swift, Rammstein, Schachtjör Donetsk und der Europameisterschaft in der Arena. Da spült natürlich zusätzliche Gelder rein. Heißt, der Verein kann in der zweiten Liga ohne solche Sondereinnahmen nicht überleben. Und das heißt wiederum, das war nämlich eine ganz interessante Sache, Christina Rühl-Hamers wurde gefragt, kommt der Aufstieg vielleicht zu früh? Das hört man ja durchaus bei ganz vielen, ne, die dann sagen so, ja, jetzt baut sich da gerade was auf, ist da eine Basis, ist ja schon vorhanden, muss sich der Verein jetzt nicht in diesem neuen Konstrukt erstmal festigen, um aufzusteigen? Und da hat sie sofort, sie hat gar nicht aussprechen lassen, also ein bisschen so wie ich bei dir, tut mir leid, hat sofort gesagt, nein, der Verein muss aufsteigen, weil eben die Situation so ist, dass Schalke, dieser Verein, dieser Koloss nicht für die zweite Liga geschaffen ist, sondern die Strukturen rund um die Veltins-Arena sind die eines Bundesliga-Vereins, ja eigentlich sogar eines Vereins, der regelmäßig international spielen möchte. Und in der zweiten Liga kannst du dieses Konstrukt eigentlich nur durch Sondereinnahmen finanzieren und deswegen ist ein Aufstieg unumgänglich. Deswegen ist man jetzt auch ziemlich in die Vollen gegangen. Was ich noch ganz interessant fand, war, weil sie halt nochmal auch auf die Zahlen eingegangen ist, was ein Aufstieg bedeutet. Also Schalke hat jetzt ja einen zumindest einen erwarteten Überschuss, auch einen erwarteten Gewinn erwirtschaftet. Ich glaube ich will jetzt keine falschen Zahlen nennen, ich glaube es sind ein bisschen über 2 Millionen. Das wird im kommenden Jahr nicht funktionieren. Das haben sie jetzt schon gesagt, wenn sie aufsteigen sollten, weil natürlich werden Prämien gezahlt. Ne? Also alle Spieler haben Aufstiegsprämien drin. Die richten sich so ein bisschen nach Einsatzzahlen. Das fand ich ganz interessant, dass das auch mittlerweile geregelt wird. Man spricht ja immer von diesen leistungsbezogenen Verträgen und danach richtet sich das da auch. Ne? Also wer hat wie viel Anteil an einem Aufstieg? Das ist natürlich dann Pech für die verletzt sind. Aber insgesamt ist es so, dass der Kader einfach zu teuer und zu groß ist für sowohl Liga 2 als auch Liga 1. Deswegen, ich glaube, viele sind ja zusammengezuckt, als Frank Baumann in einem Interview bei den Kollegen von der WAZ gesagt hat, es müssen im Sommer auch Spieler verkauft werden, auch Spieler, die durchaus auch Startelf-Potenzial haben. Das ist auch vollkommen normal. Schreibt dir mal auf eine Liste auf, wie viele Spieler hat Schalke aktuell ausgeliehen, die alle zurückkommen? Wie viele Spieler sind aber auch im Kader, die gerade verletzt sind und zurückkommen? Und dann, wie ist der normale Bestand? Ich meine, im Winter hat man ja nochmal ordentlich dazugeholt. Das heißt, der Kader ist einfach viel, viel, viel zu aufgebläht. Und da wird es im Sommer einen radikalen Schnitt so oder so geben. Also die Mannschaft wird im kommenden Jahr oder im Sommer komplett anders aussehen, egal was passiert. Aber insgesamt sind die Finanzzahlen stabil und das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen.
Ja, es gibt ja immer zwei Mythen, die ich immer nie verstehe in Fußball-Deutschland. Eins ist, kommt der Aufstieg zu früh, und zwei ist, ja, die sollen mal absteigen, um sich zu gesunden, wo ich mir beides denke, wie bescheuert ist das? Also, wenn du absteigst, wer weiß, wie schnell du wieder hochkommst. Schalke ist das beste Beispiel, die sind vor 3 Jahren abgestiegen, wollten direkt danach hoch, hat überhaupt nicht funktioniert. Nach, weiß ich nicht, wann musste Thomas Reis gehen? Nach 8 Spielen war der weg. HSV hat 7 Jahre gebraucht und wer weiß, wann du wieder aufsteigen kannst. Also wenn du die Chance hast, aufzusteigen, musst du aufsteigen. Ich halte von solchen Mythen immer nichts. Ich finde es immer total peinlich, um ehrlich zu sein, wenn jemand sowas immer erzählt. Aber gut, es ist...
Aber, ja. Also eine Sache vielleicht noch, die ich dann immer so ein bisschen überlege, also ich finde ja ich will ja auch gar nicht die Diskussion hier anfangen, weil ich glaube, die ist halt einfach viel zu groß und viel zu umfänglich, die Diskussion. Aber es ist schon interessant, was ja auch mit dieser Eigenkapitalsauflage einhergeht, ist, dass Schalke natürlich einen gewissen Nachteil dadurch hat, dass sie ein eingetragener Verein sind. Ich habe das ja in der letzten Woche erklärt, das betrifft halt nur eine Handvoll Vereine. Also das sind wirklich nicht viele. Dementsprechend ist es auch schwierig, solche Regeln halt irgendwie anzupassen, weil du natürlich nicht viele Mitsprecher hast, ne? Es ist so, dass natürlich die anderen Vereine, also dieses negative Eigenkapital, was Schalke hat, vorwiegend durch die Corona-Zeit und alles, was da gekommen ist. Das bedeutet ja, dass man dieses Eigenkapital ja oder dieses negative Eigenkapital immer reduzieren muss, ne? Andere Vereine, die nicht eingetragenen, die machen einfach eine Kapitalerhöhung mal eben. Ne? Also das ist dann überhaupt kein Problem. Also diese Möglichkeiten hat Schalke so nicht. Deswegen haben sie ja jetzt die Genossenschaft ins Leben gerufen, um das quasi dann so auszugleichen. Aber andere Vereine haben das halt viel einfacher. Ne? Und die haben nicht diese ganze Zeit diesen Kanickel-Fanggriff, wie mein Vater immer sagen müsste, hintenrum, die so sagen, ah, Kacke, wir müssen diese 5% schaffen, ansonsten droht uns ein Punktabzug. Da machen andere Vereine einmal Kapitalerhöhung, zack und fertig. Ne? Das ist halt schon ein gewisser Nachteil.
Ja gut, aber sind wir mal ehrlich, also niemand zwingt ja Schalke, eingetragener Verein zu bleiben. Also
ja, aber man gut, die Diskussion ja, brauchst du ja gar nicht anfangen. Ne?
Nein, nein, also da hat sich auch Schalke deutlich positioniert,
ist auch okay,
dass sie da dagegen sind. Ja, man kann darüber denken, wie man will, das ist jetzt die Entscheidung des Vereins. Die Fans sind natürlich auch, oder zumindest die aktive Fanszene, weil sie damit ja eben auch etwas mitbestimmen können, ist natürlich auch da dagegen. Aber wie gesagt, wenn man diese Probleme nicht haben will, muss man halt das in der Mitgliederversammlung darüber abstimmen und dann, ich glaube, 2/3 Mehrheit, glaube ich, braucht man oder vielleicht sogar 75%, weiß ich nicht genau. Und dann muss man das halt umstellen und fertig. Aber wenn man das halt nicht will, dann hat man also halt die Probleme.
Also ganz nochmal, um es nochmal zu verdeutlichen, hätte die Generalversammlung der DFL im Dezember diesen Neuerungen nicht durchgewunken, hätte Schalke ohne die Genossenschaft, das haben sie dann ja in dieses Jahr geschoben, sonst hätten sie es machen müssen im Dezember, weil ansonsten hätten sie die 5% nicht geschafft und dann hätte es jetzt einen Punktabzug gegeben. Also nur um das mal zu verdeutlichen, wie nah Schalke da schon dran war. Ohne die Sondereinnahmen durch die Genossenschaft hätte und ohne die Neuerung der Generalversammlung hätte es einen Punktabzug gegeben.
Ja, wobei man natürlich schon auch aufpassen muss, aber natürlich weiß man, also die wussten im Dezember, dass das kommt.
Ja, ja, klar.
Wer weiß, wie das Wintertransferfenster gelaufen wäre. Vielleicht hätten sie.
Ja, aber das Wintertransferfenster ist ja dann schon das neue Jahr. Es zählt ja das Kalenderjahr, ne?
Ach so, okay, ja, dann bin ich's. Ja gut, dann hast du natürlich recht.
Also gut, deswegen, also nur um zu verdeutlichen, wie knapp das schon gewesen wäre ohne diese Sondermöglichkeiten. Schalke hat die Genossenschaft deswegen pumpen sie da jetzt ja auch nochmal Energie rein und sagen, ey Leute, werdet Genosse, dadurch helft ihr dem Verein in solchen Situationen. Ne? Schalke will jetzt ja, macht jetzt ganz klar Genossenschaft Richtung Knappenschmiede, finde ich auch den richtigen Weg, um den Leuten zu sagen, ey, wenn ihr in die Genossenschaft reingeht, dann unterstützt ihr damit die Knappenschmiede. Das wird das nächste sein, was die nächsten Unterstützungen finanzieller Natur gehen, vorwiegend Richtung Knappenschmiede, ist sicherlich auch ein guter Weg.
Ja, definitiv. Ich meine, dass diese ganzen Container da am Berger Feld, die liegen ja seit
Katastrophe.
Vor Corona liegen die ja schon rum. Also wird halt Zeit, dass man da was natürlich macht. Dort umziehen in so einem Container würde sich ein Niklas Füllkrug definitiv nicht, weil er natürlich auch nicht in der Knappenschmiede spielen kann. Die Frage stellt sich, ob er sich in der Arena umziehen wird, denn unter der Woche kam aus Italien das Gerücht, dass Schalke im Sommer bei Aufstieg an Niklas Füllkrug interessiert wäre. Natürlich auf den ersten Blick denkt man, okay, wenn Dzeko aufhört, man will wieder so einen Stoßstürmer, da könnte Füllkrug passen. Ich habe mir gedacht, okay, der kommt aus der Premier League, der kommt vom BVB, verdient viel, viel Geld. Ich habe da nicht so wahnsinnig viel drauf gegeben. Dirk, ist denn da trotzdem was dran an dem Gerücht?
Natürlich nicht. Also nach unseren Informationen ist da nichts dran, gar nichts dran. Das macht auch gar keinen Sinn. Nur weil jetzt Dzeko ein großer Name nach Schalke gekommen ist, heißt das jetzt nicht, dass jetzt die nächsten alle Schlange stehen. Mit Sicherheit bereitet sich Schalke auch darauf vor, auf die Möglichkeit, dass Dzeko nicht weitermacht. Das Thema hatten wir jetzt ja hinlänglich und lang und breit besprochen. Ich finde es immer witzig, dass da irgendwie jede Woche neue angebliche Nachrichten reinkommen, was Dzeko macht, wenn sie aufsteigen oder absteigen oder was auch immer. Fakt ist einfach, es ist überhaupt nichts entschieden. Beide Seiten haben gesagt, wir setzen uns im Sommer zusammen, da brauchen wir jetzt auch nicht jede Woche drüber sprechen. Und ob Schalke dann oder wer dann die Alternative wäre, das ist noch gar nicht raus. Deswegen ist es auch gerade ganz schwierig, seriös irgendwelche Gerüchte einzuschätzen, weil Schalke einfach aufgrund der noch nicht gewissen Ligenzugehörigkeit einfach ganz, ganz breit schaut. Es kann durchaus sein, dass ein paar Namen auf der Liste sind, die jetzt auch rumgeistern. Niklas Füllkrug gehört da aber nicht zu.
Ja. Und Spoiler Alert, weil eine Frage dazu später kam, wir werden trotzdem nachher Gerüchte einschätzen. Gut, dann kommen wir zu was Seriöserem, nämlich zu den Ansetzungen, die letzten Ansetzungen der Spieltage 31 bis 34 hat die DFL bekannt gegeben. 34 war ja schon klar, das war Sonntag 15:30 gegen Braunschweig, aber die Partien Paderborn, Düsseldorf und Nürnberg waren nicht klar. Nun steht fest, in Paderborn geht es mal wieder Sonntag und Düsseldorf und beim Club bei den Freunden aus Nürnberg hat Schalke ein Topspiel am Samstagabend. Und Dirk, dir missfällt vor allem die Ansetzung des Spiels in Ostwestfalen. Warum?
Ja, das ist am 31. Spieltag, ne? Das ist das Wochenende 24. bis 26. April. Also ganz ehrlich, warum ist das kein Freitagsspiel? Das ist ein Sonntagsspiel in Paderborn. Samstagabends geht einfach nicht, weil dadurch, da sind die Regeln in Paderborn so, da hat sich ein Nachbar ja beschwert und deswegen dürfen die keine Abendspiele machen. Sie dürfen aber am frühen Abend spielen, also Freitagabend. Ich habe das ja schon mal gesagt, ne? Also keine Frage, die Fernsehsender haben ja auch ein gewisses Mitspracherecht. Trotzdem ist es so, dass freitags darauf geachtet werden sollte, dass die Fans einfach auch diese Spiele sehen können. Und also, wenn nicht Paderborn gegen Schalke, an diesem Wochenende habe ich geguckt, ne, Münster-Bielefeld wäre auch noch, das ist aber ein Samstagsspiel, auch nicht schlecht. Aber ansonsten sind an dem Wochenende nicht so viele Spiele, wo die Fans mal eben von A nach B reisen können. Von hier nach Paderborn fährst du ein bisschen über eine Stunde. Freitagabend ist stattdessen Düsseldorf gegen Dresden. Also sorry, welcher Dresden-Fan schafft das, wenn er berufstätig ist und sich nicht frei nehmen will, an dem Wochenende hier hinzufahren? Also das kapiere ich nicht. Und ich finde eigentlich irgendwie so Schalke-Paderborn an einem Freitagabend wäre irgendwie ein cooles Spiel. Also keine Ahnung, also ne, Düsseldorf-Dresden ist natürlich auch fett, aber trotzdem irgendwie aus Fansicht hätte ich eigentlich erwartet, dass da mehr darauf Rücksicht genommen wird. Wird's halt nicht, das ist echt schade. Ne? Also
ja, immerhin, was relativ fair ist, ist, also man spielt manchmal vor der Konkurrenz, man spielt manchmal nach der Konkurrenz. Also da hat man zumindest versucht, dass nicht immer dieselben Teams nachziehen müssen oder dieselben Teams vorlegen können. Das ist dann, glaube ich, schon noch nicht. Ich meine, mit zwei Topspielen hat man dann ja trotzdem noch. Aber ich verstehe den Ärger natürlich.
Ich habe gestern gesehen, also am Ende der Saison wird Schalke in der zweiten Liga tatsächlich die Mannschaft sein mit den meisten Topspielen am Samstag, ne? Gefolgt von, guck mal, ich kann hier mal gucken. Acht Topspiele wird Schalke am Ende der Saison haben und auf sieben Topspiele haben dann Darmstadt, Bochum und Hertha.
Ja, kann man sich natürlich fragen, warum da die kleinen Nachbarn da auch so viele Topspiele haben, aber gut, das ist, ja.
Und ich habe noch nicht mal das Topspiel gegen Schalke gehabt, ne? Also das muss man auch noch dazu sagen.
Doch, im Hinspiel.
Ja, im Hinspiel, ja, aber.
Ja, im Hinspiel, ja. Genau. Ich meine, Schalke war, also wenn man die acht mal zusammenzählt, ich glaube, dann müssten fünf dann zu Hause gewesen sein.
Ja.
Auswärts war in Kaiserslautern.
In Fürth?
Vier sogar, in Fürth, in Berlin. Und dann in Nürnberg sind sogar vier. Dann hat man sogar nur vier zu Hause gehabt.
Okay, ja gut. Ja. Also Düsseldorf war schon ziemlich klar. Also Hintergrund ist, der RTL hat da jetzt, glaube ich, den Pick gesetzt. Die glauben natürlich, dass Schalke eventuell in Nürnberg schon was Aufstiegstechnisches klar machen kann. Da bin ich noch ein bisschen von entfernt. Ich fand es übrigens ganz interessant, direkt, als die Ansetzung rauskam, sind die Hotelpreise in Nürnberg durch die Decke geschossen. Ich habe mit einem Bekannten gesprochen, der hat gesagt, das kannst du nicht bezahlen. Aber ich hatte eine coole Idee, denn direkt neben dem Frankenstadion ist ein Campingplatz. Und da hat er jetzt einen Zeltplatz gebucht und sagt, fährt mit seinem Sohn dahin und gehen da zelten. Ich finde die Camping, also diese Kleingartenanlage, die kenne ich sogar. Da haben wir mal, die haben eine sehr, sehr nette, wie nennt sich das hier? Bar, ja. Also. Vereinsheim, das wollte ich sagen.
Ja. Also ich kenne ja den Campingplatz natürlich auch, da werden natürlich Erinnerungen wahr, weil da ist nämlich auch der Campingplatz für Rock im Park. Da war ich natürlich, da ist ja dieses Zeppelin-Feld und ich weiß zumindest früher, als ich noch jung war, und da habe ich dann auch ein paar Mal gezeltet, bei Regen und Schnee nicht, weil Rock im Park ist im Sommer, aber bei Regen oder Sonne war immer witzig.
Ja, vielleicht für den einen oder anderen noch eine Möglichkeit, ne? Also wenn ihr noch Plätze für Nürnberg braucht, Das Stadion wird mit auf jeden Fall mit ganz großer Wahrscheinlichkeit sehr voll werden.
Ja, das denke ich auch. Das Stadion war auch voll in Schweinfurt. Schalke hat nämlich tatsächlich doch gespielt und zwar am vergangenen Donnerstag, also schon ein bisschen her, noch vor dem Wochenende. 2:0 verloren. Es gab Medien, die haben dann eine relativ große Nummer draus gemacht. Ich habe 3 Erkenntnisse. Ich war froh, dass sich keiner verletzt hat, weil da gab es andere Beispiele. Gute Besserung an dieser Stelle an Keke Topp, der sich einen Kreuzbandriss leider zugezogen hat, der Ex-Schalker. Positiv auch, dass die Langzeitverletzten teilweise eine halbe Stunde bekommen haben, teilweise sogar ein bisschen mehr. Negativ, wenn man so sehen will, ist, dass sich keiner von den, sag ich mal, von den Spielern aus dem erweiterten Stamm, ich rede davon, auch von Chibarra oder Sanchez, Bachmann, wie sie alle heißen, da waren ja doch 4, 5 dabei, keiner so wirklich empfehlen konnte, auch wenn es natürlich schwer ist, weil natürlich da keine Automatismen da waren. Das Ergebnis war mir persönlich egal. Klar, wenn man gewonnen hätte, wäre schön gewesen. So, ja, denke ich mir, okay. Hast du noch weitere Erkenntnisse aus diesem Spiel gesammelt?
Ja, also sowas darf man nicht wirklich überbewerten, ne? Also ich habe da natürlich auch geschaut. Ich fand, in der ersten Halbzeit war das auch vollkommen okay. Da hat Schalke auch 2, 3 richtig gute Chancen. Da musst du vielleicht sogar auch ein Türchen machen, aber da merkst du einfach auch, dass dann bei Sanchez oder auch bei Gomez ich würde jetzt nicht sagen, die können es nicht, aber sie haben jetzt auch nicht bewiesen, dass sie irgendwie sich aufdrängen wollen. Das Ergebnis, also dieses Spiel kommt für Schalke natürlich zu einer totalen Unzeit. Ich bin mir auch gar nicht sicher, also wenn das Spiel musste ja stattfinden, weil es eine Abmachung zwischen beiden Clubs gab. Man hat damals im Pokal das Heimrecht getauscht und deswegen hat man gesagt, okay, wir machen nochmal ein Testspiel, generieren euch nochmal ein paar Einnahmen und fertig. Ich bin mir sehr sicher, wäre Schalke nicht so, hätte Schalke diese Verpflichtung nicht gehabt, hätten sie hier zu Hause ein Testspiel gemacht oder hier um die Ecke, was mit weniger, viel, viel weniger Aufwand verbunden gewesen ist, wäre. Das ist natürlich schade für die Zuschauer, die da hingegangen sind, weil die natürlich die Stars sehen wollen. Allerdings, wer da 1 und 1 zusammenzählen kann, der weiß, dass da nicht die erste Mannschaft spielt. Und da dann irgendwie das Ergebnis auseinanderzunehmen, also Bochum hat hier zu Hause 4-0 gegen RWE verloren, Preußen-Münster hat 1-0 gegen Havelse verloren, also solche Testspiele, die sind dafür da, um ein paar Spielern, und das war ja das Wichtigste, Gantenbein, Donkor und auch Antti Ajay, ein bisschen Spielpraxis zu geben. Dafür war das Spiel super, alles andere ist da total egal. Also da muss man wirklich sagen. Und Jermaine Jones haben sie wieder getroffen. Tim Hoogland durfte ein bisschen an der Seitenlinie sich ausprobieren. Das ist, glaube ich, ganz nett. Insgesamt passte es, glaube ich, einfach nicht zur aktuellen Situation. Das muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, also ich weiß nicht, viel mehr würde ich auch zu dem Testspiel gar nicht sagen, es gab natürlich noch einen Punkt. Man hat ja auch daran gemerkt, dass da nicht die erste Elf spielen wird, weil der Trainer ist gar nicht mitgefahren. Oder willst du noch vorher was sagen? Dann
ja, also nur ganz kurz, also das ist natürlich auch schwierig, sich da dann irgendwie anzupreisen. Ne, also als Spieler, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn das jetzt die erste Elf von Schalke gewesen wäre und die hätten einen jungen Spieler da reingeworfen, der dann aber mit Jungs aus der ersten Elf gespielt hätte, dann ist der automatisch besser. Dann kannst du dich automatisch besser einfinden in eine Mannschaft, die funktioniert. So sich jetzt irgendwie da in den Vordergrund zu spielen bei einer Mannschaft, die total zusammengewürfelt ist und wo ganz viele einfach gar nicht auf dem hohen Level spielen, das ist natürlich dann auch echt schwierig. Ne? Deswegen da.
Ja. Ja, hab ich nicht gesagt, ja, dass es einfach ist. Wenn es einfach wäre, dann könnte es ja jeder machen. Aber ich habe ja gesagt, es ist halt trotzdem eine verpasste Chance für den einen oder anderen, halt ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben.
Ja.
Konnte halt jetzt keiner machen, ist jetzt auch für mich nicht schlimm. Ich glaube jetzt nicht, dass dann der Trainer sagen wird, okay, du spielst nächste Woche nicht, weil du hast in Schweinfurt keine Pluspunkte gesammelt. Also so weit würde man dann auch nicht gehen. Und nochmal, der Trainer, der war auch gar nicht da. Der hat nämlich kurzfristig einfach eine Woche Urlaub genommen. Dirk, wir haben kein Dat ist gar nicht, Dat geht gar nicht. Die Frage ist, ist das Dat geht gar nicht?
Ah, das ist ganz schwierig zu beurteilen. Also erstmal müssen wir wissen, ob es wirklich nur Urlaub ist oder ob da eventuell noch irgendwelche anderen privaten Gründe dabei sind. Die hat der Verein uns nicht genannt. Der Verein hat einfach nur gesagt, der Trainer ist nicht da. Also deswegen ist da leider auch Nährboden für so eine Diskussion. Das kannst du so oder so sehen. Auf der einen Seite ist es natürlich trotzdem Crunch-Time und ich finde es schon, dass es nach außen ein Geschmäckle hat, wenn der Trainer, der wichtigste Mann, derjenige, der die Richtung vorgibt, dann einfach nicht da ist und das dann die Co-Trainer machen sollen oder nicht. Ne? Also das kann dir hinterher halt auch schon ein bisschen auf die Füße fallen, wenn du dir so einen Sonderurlaub gönnst, mal eben, weil den hat er sich ja mehr oder weniger selber gegeben, natürlich in Absprache mit den Bossen bei Schalke 04. Aber das wirkt natürlich schon ein bisschen überheblich, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite, das muss man aber auch ganz klar sagen, also wenn einer einen Sonderurlaub verdient hat, dann Miron Muslic, ne? Der ist so voller Energie, seine Art zu coachen unter der Woche und auch in den Spielen ist der so geladen, so intensiv, dass der wahrscheinlich auch einfach ein bisschen mal Abstand braucht. Ne? Die Familie ist weit weg. Das war ja mit ein Grund, warum er aus England auch weggegangen ist, weil er wieder mehr mit seiner Familie machen wollte. Er ist sowieso immer von morgens bis abends da. Also der braucht vielleicht auch für den Endspurt einfach mal einen klaren Kopf. Ob das dann durchweg diese 8, 9 Tage oder wie viel es dann letztendlich sind, sein müssen, das ist dann auf der anderen Seite, muss man halt mal sehen. Ne? Klar ist aber auch, wie immer, also weißt du, ich habe in der Schule auch häufig gefehlt, aber ich hatte einfach richtig gute Noten, deswegen war es dann letztendlich scheißegal. Also es wird dann hinterher drauf ankommen, was passiert jetzt, ne? Verkackt Schalke, dann wird natürlich rausgeholt, oh, haben sie es vielleicht ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen hier mit Sonderurlaub Dzeko, Sonderurlaub Trainer, oder macht Schalke genau da weiter, wo sie in dieser Saison sehr, sehr gut unterwegs waren. Sie sind erfolgreich, dann redet darüber keiner mehr in den nächsten Wochen. Und ich hoffe mal, dass es auch genauso sein wird.
Ja, jetzt hast du mir mein Argument weggenommen, weil ich wollte nämlich genau sagen, ein weiser Mann hat mir letzte Woche gesagt, wenn du lieferst, dann musst du auch nicht immer da sein. Nämlich du hast es gesagt zu deiner Schulzeit.
Ja.
Und ich denke mir halt auch, also Miron Muslic ist vor jedem Training da, der bereitet das Training vor. Wenn die Spieler heimgehen, ist er noch da, bereitet das Training nach, überlegt sich was, der lebt für diesen Job. Und ich finde es überhaupt kein Problem. Und ich bin auch keiner, bin ich ganz ehrlich, der das dann auch wieder rauskramt. Weil ich denke mir halt einfach, wenn du liefer, also ich hätte ein Problem gehabt, wenn wir 14. gewesen wären und er hätte das gemacht. Ja. Dann hätte ich gesagt, falsches Signal. Ja, da musst du an die Mannschaft rücken. Der sportliche Erfolg ist nicht nur sein Verdienst, aber natürlich zu einem großen Teil sein Verdienst. Und ich finde das überhaupt nicht problematisch. Ich verstehe die andere Argumentation. Ich sehe es einfach nicht so. Ich finde, der hat genug geliefert und er hat dann das Recht, sich dann auch eine Auszeit zu nehmen. Und ich finde ja auch, du nicht beförderst, aber du gibst den Co-Trainern ja dann vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, weiß ich nicht, Fläche, sich auch selber zu präsentieren und so weiter. Ich finde das auch nicht schlimm, dass jetzt mal die Co-Trainer das machen. Er hat ein großes Team, die das machen. Und wenn das, und das ist der letzte Punkt, den ich sagen würde, wenn er das jetzt regelmäßig machen würde, also jedes Mal, wenn Länderspielpause, auf Wiedersehen, Herr Muslic ist nicht da, ja, kann man dann kritisch sehen. Ich finde das so einmal auch okay. Und wie du ja sagst, die Geschichte mit Schweinfurt war ja auch nicht irgendwie
geplant. Es ist also ein bisschen so eine Respektnummer, ne? Also, man kann es zumindest so sehen. Wenn er, also ich glaube, dass der einfach so ein Standing auch bei den Spielern hat, so viel Verständnis auch, dass man das mal machen kann. Ich glaube aber trotzdem auch, also es sendet so ein bisschen, es hat zumindest das Potenzial, ein bisschen ein falsches Signal zu senden. Ne, also jetzt sind seine Co-Trainer, die sind wahrscheinlich auch so häufig da und die müssten jetzt aber extra wiederkommen. Ne, die haben ja erst 3 Tage frei gehabt, glaube ich, oder also nagelt mich nicht auf die Anzahl fest, das sind 4 Tage sein. Dann kommen die 2 Tage wieder, um dann wieder 5 Tage wegzufahren. Der Trainer muss das aber nicht machen. Also weißt du so, ne, es ist ja gar nicht böse gemeint, aber ich glaube schon, es ist halt sein Job, es ist halt das Profigeschäft. Schalke ist in einer ganz, ganz wichtigen Situation und ich kann verstehen, dass sie da auch vielleicht ein bisschen nochmal alle runterkommen wollen und dann voll Power in diese letzte Phase zu gehen. Aber du musst halt aufpassen, dass dir sowas nicht um die Ohren fliegt. Und deswegen geht's darum, das ordentlich zu kommunizieren. Rhetorisch ist der Trainer ziemlich gut drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie er das dann am Donnerstag auf der Pressekonferenz erzählt. Ich bin mir sehr sicher, dass er es gut machen wird, weil er es bisher auch immer sehr gut gemacht hat. Aber ich sag mal so, es ist zumindest ein kleines Thema. Ich finde schon, dass man darüber sprechen kann.
Ja, haben wir ja auch gemacht.
Ja.
Also wie gesagt, für mich ist es kein Thema. Ich hoffe auch, dass wenn das jetzt gegen den KSC nicht gut läuft, dass das dann nicht rausgekramt wird, weil ich glaube, also ich sehe da keine Kausalität. Ich glaube jetzt nicht, dass wenn Muslic hier gewesen wäre, die Chancen auf den Erfolg gegen Karlsruhe höher sind oder niedriger. Aber
naja, es geht ja eher darum, so ein bisschen so dieses Gefühl weiter zu transportieren. Bist du noch voll bei der Sache? Oder bist du jetzt erstmal weg? Ich find's ja gut, ne? Also das war sehr intensiv auch jetzt wieder. Also das Wort intensiv wird echt inflationär benutzt auf Schalke. ich meine jetzt auch die Rückrunde, ne, mit den neuen Spielern und dann Dzeko, rote Karte. Also es war wieder so viel los. Die Konkurrenz kommt ran und so. Ich glaube schon, dass das auch echt eine Anspannung ist. Du siehst jetzt auch, wenn man schaut, die Spieler sind ja alle unterwegs, ne? Also ich hatte geguckt, Timo Becker ist irgendwo im Schnee, Ron Schallenberg ist irgendwo an irgendeinem See unterwegs. Die brauchen halt auch diese Zeit vielleicht. Frage ist halt, wie lang, ne? Ob das nicht gerade ein bisschen zu lang ist. Das wird ja die Diskussionsgrundlage sein und ob du dann so ein bisschen eventuell den Drive verloren hast, wie man dann so schön sagen
aber so
würde.
Wie ich das ja verstanden habe, ist ja ab dieser, also ab heute praktisch, ist ja jetzt schon wieder volle Attacke auf kommende Woche. Also diese Woche soll ja eine normale Trainingswoche sein. Also deswegen, ja gut. Ja, also jeder hat da das Recht auf seine Meinung. Ich verstehe die Argumentation. Ich kann auch verstehen, dass es ein falsches Signal sendet. Ich halte mich da an Dirk und die Schule und bleibt da dabei, dass er sich das sicherlich auch verdient hat. Und dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass das gegen Karlsruhe da ein Erfolg nachgeschoben wird, weil dann ist das Thema ja komplett zu. Ja, gegen den KSC wird auch wieder Edin Dzeko spielen und damit kommen wir auch zu den Nationalspielern. Es waren ja 5, glaube ich, unterwegs. Kartic und Dzeko mit Bosnien, Auschisch mit Algerien, Valentovic mit der deutschen U19 und Mertcan Ayan mit der türkischen U21. Genau. Ja, Bosnien hat man ja wahrscheinlich mitgekriegt. Schalke hat ja getwittert, als ob es der eigene Verein ist mit Ademo und was weiß ich. Bosnien träumt weiter von der WM. Dank. Ja, wem wohl? Edin fucking Dzeko, sorry für den Begriff. Ja. Also schönes Tor, Kopfball nach einer Ecke, hat davor auch eine überragende Vorarbeit auf Demirovic, wo er mit dem Kopf querlegt, wo der walisische Torwart richtig geil rausholt. Und Edin Dzeko hat in dem Spiel tatsächlich auch einen Rekord aufgestellt. Der hat jetzt nämlich für Bosnien im 20. Jahr in Folge ein Tor geschossen. Also
Ecke kam von einem 18-Jährigen. Ich fand, das hat der bosnische Verband, glaube ich, habe ich irgendwo gesehen bei Social Media, dass ein 18-Jähriger schießt die Ecke auf den 40-Jährigen, der den Kopfball reinmacht. Das ist ja so ein typisches, das war so ein ganz klassisches Edin Dzeko-Tor, ne? 5-Meter-Raum hoch, zack, mit dem Kopf rein. Ich glaube, er ist ja dann Gott sei Dank auch in der 90. direkt ausgewechselt worden. Ich glaube, Verlängerung ist dann doch mit 40 Jahren eventuell ein bisschen zu viel. Es ist natürlich jetzt so, dass das Spiel gegen Italien, das wird nochmal richtig reingehen, glaube ich. Also dadurch, dass es einfach um so viel geht für Italien auch, ne? Die sich ja, das ist ein Video rumgegangen, dass die italienischen Spieler sich so richtig schön gefreut haben, dass es Bosnien ist, die weiterkommen, ne? Also bin mal gespannt, mit wie viel Respekt. Also ich könnte mir vorstellen, dass Sergej Barbares das vielleicht nochmal ein bisschen als Motivations Unterstützung nehmen wird, das Video. Aber da, in dem Spiel, das Spiel wird schon, das wird da werden die alles reinbrettern. Deswegen hoffe ich mal, dass der Akku dann noch reicht für Karlsruhe. Also wenn das Spiel ist, Dienstagabend, ne, dann Mittwoch Rückreise, Donnerstag Regeneration, Freitag ist öffentliches Training bei Schalke. Also alle, die vielleicht Dzeko sehen wollen, ich sag mal, Freitag wäre, wenn er nicht total K.O. ist, die größte Chance am Vormittag beim Training Dzeko diese Woche zu sehen. Also
ja. Also ich denke, in dem Fall ist es tatsächlich ein Vorteil, dass Schalke am Sonntag spielt, weil man einen Tag mehr Pause hat für Dzeko. Und ich muss auch sagen, als er dann ausgewechselt wurde in der 90. Man muss natürlich dazu sagen, also es war ja der Treffer zum 1:1, also in der 86. Minute, Bosnien lag hinten. Und Barbares hat ja auch davor hier Tabakovic eingewechselt, also einen dritten Stürmer. Also volle Offensive und als dann Dzeko rausging, habe ich zuerst gedacht, oh, hoffentlich ist der nicht verletzt, aber er hat dann wieder auf 2 Stürmer zurückgestellt und sind dann im Elfmeterschießen, haben sich dann durchgesetzt. Hier der Kollege Vasil von St. Pauli, der ja eine unfassbare Quote hat bei Elfmetern, hat dann einen gehalten, einen hat Wales drüber geschossen und bei Bosnien hat nur Demirovic, der übrigens also keinen guten Tag hatte. Ja, und jetzt zu Italien ist natürlich schon so, also ich glaube, wenn es in Italien wäre, hätte ich gesagt, da sind die Chancen schon gering. Aber in Bosnien würde ich sagen, ist 50-50. Also Bosnien kann Italien, also Italien ist auch nicht mehr das Italien, das unsere Eltern und Großeltern kannten.
Das stimmt.
Die sind schon schlagbar. Also haben gute Spiele, haben eine gute Mannschaft. Brauchen wir jetzt, also falls jetzt hier irgendwelche Italiener, bitte nicht Anfeindungen. Also voller Respekt an die Italiener. Die haben ja auch gegen Deutschland da, wie war das, nach 0-3 noch ein 3-3 geholt. Also die haben schon Qualität. Aber die Bosnier sind auch nicht so schlecht. Und dieser 18-Jährige, der ja jetzt den Leverkusen jetzt für 8 Millionen oder so aus Salzburg zurückholt, das ist schon, also die haben schon ein bisschen was. Also ich bin gespannt auf das Spiel. Und schauen wir mal, ob Dzeko sich den WM-Traum erfüllt. Und natürlich auch Nikola Krtic. Und mal sehen, ob Schalke auch wieder so twittert. Da bin ich auch gespannt.
Ich fand's ganz cool. Es war ein deutscher Reporter in Wales vor Ort, der mal schauen wollte, wie viele bosnische Fans denn auch Schalke-Fans sind. Das Ergebnis war überzeugend. Also natürlich jeder zweite Dzeko-Trikot und jeder zweite natürlich Schalke, sag mal Schalke. Überragend, also sehr großartig. Ja. Ich bin mal gespannt. Es ist natürlich trotzdem sehr viel Druck drauf. Ne? Dzeko will natürlich dann zur WM, das wäre die Krönung seiner Karriere. Gattuso hat schon gesagt, glaube ich, wenn die es nicht schaffen, mal wieder, dann ist er weg, ne? Da ist eine Menge Druck drauf. Also ich hoffe mal, dass das Spiel nicht so wird, dass uns der ein oder andere Spieler weggegrätscht wird.
Also ich glaube, ich könnte mich täuschen, aber ich bin relativ sicher. Ich glaube, wenn Italien sich nicht qualifiziert, ist es die dritte WM in Folge, die verpassen. Ja.
Wahnsinn.
Und wenn man sich überlegt, dass bei der WM 48 Teams spielen, und die Italiener sind geiz davon. Ja. Das ist schon krass. Also das ist wirklich eine vierfache Weltmeister. Ja, unfassbar schade natürlich. Ja. Also die Italiener gehören da einfach auch dazu. Das wäre ja genauso schade, wenn die Spanier oder die Brasilianer, die Argentinier, die Deutschen, egal wer. Also von diesen großen Nationen, die willst du ja sehen. Da willst du ja auch die Spieler sehen. Da spielen ja viele in der Premier League oder Gott weiß wo. Die meisten natürlich in der Serie A. Aber natürlich willst du die sehen. Schauen wir mal. Ansonsten, also Krtic und Dzeko haben wir damit abgearbeitet. Da geht es jetzt Dienstag weiter. Mika Valentovic wurde zweimal für die U19 eingewechselt. Gegen Schweden 2-2 und gegen Griechenland 1-0 Sieg mit der U19. Und auch Adil Aouchiche hat sein Debüt gefeiert. Für die A-Nationalmannschaft von Algerien wurde beim Debüt gegen Guatemala beim 7-0 eingewechselt. Ich glaube, er kam beim Stand von 5-0 ins Spiel. Also, aber trotzdem, für ihn natürlich auch eine coole Sache. Mertcan Ayhan, die spielen, glaube ich, erst noch. Also die hatten noch kein Spiel. Zumindest habe ich nichts gefunden, dass die türkische U21 gespielt hat. Ich hatte da gestern bei Flashscore geschaut. Ich glaube, die spielen heute oder morgen.
Die haben auch alle Quali geguckt von der A.
Ja. Und ein Thema natürlich auch noch, wenn man bei den Nationalspielern ist, hat man natürlich gesehen, also die DFB-Nominierung, es wurde ja Jonas Urbich nominiert, hat er sich verletzt oder war leicht angeschlagen und dann wurde der Augsburger Damen nachnominiert. Dirk, ich glaube, dann sind wir uns einig, also ich habe eh nie dran geglaubt, aber Karius und DFB, das Thema kann man jetzt endgültig zumachen, oder?
Der ist ganz beruhigt nach St. Moritz gefahren mit seiner schwangeren Frau und brauchte sich nicht mit dem Thema Nationalmannschaft befassen. Und ich glaube, er braucht es auch nicht mehr. Es ist ein klarer Fingerzeig von Julian Nagelsmann, dass er auf einen jungen Torwart als Dritten geht. Ganz ehrlich, es ist ja auch richtig, ne? Also du musst ja auch dann, klar ist das, also die Frage ist, was willst du halt? Willst du jemanden haben, der Kabine nochmal was gibt, eine gewisse Ruhe und so, Erfahrung? Dann wäre es natürlich Loris Karius. Aber wenn du der Jugend zeigen willst, ihr seid die Zukunft und schaut euch das schon mal an, was in meinen Augen wahrscheinlich der richtigere Weg ist, dann wird das so sein, wie jetzt auch Julian Nagelsmann es jetzt gemacht hat.
Ja, natürlich kann man sich dann immer streiten, ob es den richtigen jungen Spieler erwischt, also dass ein Arthur Bolo da nicht dabei ist, sondern aber wie gesagt, die Diskussion haben wir ja auch bei anderen, ich glaube von diesem Leistungsprinzip des Nagelsmann davor der EM ausgerufen hat, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Also ich habe das gestern bei Twitter gesehen, da hat einer getwittert, es ist eigentlich fast schade, dass der nicht mehr den Verband wechseln kann, weil also es ist wirklich, also für den, also da frage ich mich, was muss der machen? Ich glaube, wenn man die Elfmeter abzieht, hat der ähnlich viele oder vielleicht sogar mehr Tore als Kane geschossen und also sorry, das ist, also, aber egal. Lassen wir das, wie kommen wir, ich weiß, wie wir jetzt Dennis Undav zu Max Meyer kommen, denn Max Meyer war auch Nationalspieler mal, ist ein bisschen her, aber trotzdem. Ja, du hattest es dir letzte Woche gewünscht, also hier Max Meyer.
Was
Debüt, eigentlich? Also natürlich aus der eigenen Jugend, U17, U19 alles durchexerziert, hat dann mit 17 sein Debüt gegen Mainz im Februar 2013 gegeben, inklusive Assist nach nur 10 Minuten Einwechslung zum Stand von 2:2. Jetzt Dirk, Preisfrage, wer hat die Schalker Tore geschossen? Es war ein Doppelpack.
Wann?
2013.
Boah, ja. War das Hüntela? Ist das noch Hüntela-Zeit?
Nein. Der legendäre Michel Bastos.
Boah, alter Verwalter, okay. Ja, gut.
Ja, hat in der Saison insgesamt, also 12-13, hat er 5 Spiele insgesamt gemacht. In der Saison drauf dann der Durchbruch mit 30 Spielen, hat 2018 dann mit 18 auch für Deutschland debütiert und hat auf Schalke eigentlich immer 27 Spiele gemacht bis zu seiner letzten Saison. Dazu kommen wir gleich noch 17-18. Aber so richtig den Mega-Durchbruch hat er eigentlich auch nie geschafft, war immer so zwischen Bank und Startelf und hat dann in der letzten Saison 17-18 unter Tedesco, die es damals miterlebt haben in der Vizemeistersaison, werden sich erinnern, da hat ihn Domenico auf die Doppel-6 zurückgezogen neben Leon Goretzka und das hat richtig gut funktioniert. Kam da am Ende aber nur auf 24 Spiele, weil das Ende auf Schalke war dann nämlich nicht schön. Ich denke, viele werden noch die legendäre Heidel-Aussage bei Sky90 wissen vom Weltklasse-Spieler Max Meyer. Das hat übrigens auch nie er selbst gesagt, sondern Heidel hat gesagt, dass das Roger Wittmann, der Berater, gesagt haben soll zu ihm. Mehr öfter will ich den Namen Christian Heidel jetzt auch nicht sagen. Am Ende wollte er den Vertrag nicht verlängern, wurde dann am Ende freigestellt, weil er sich beschwert hat, dass er gemobbt wurde, hat dann auch am Ende nicht mehr gespielt und kam nur auf eben 24 Spiele insgesamt für Schalke, 192 Pflichtspiele, 22 Tore, 23 Assists, 17 gelbe Karten und knapp über 12.000 Minuten gespielt, 12.071. um genau zu sein. Wie ging es weiter? Er ging dann zu Crystal Palace in die Premier League, also ja, nicht wirklich ein Top-Club, aber okay. 29 Spiele, ein Tor, 2 Assists in der ersten Saison, wurde 12. In der zweiten Saison waren es dann nur noch 17 Spiele ohne Scorerpunkt, am Ende Platz 14. Und in der dritten Saison hat er dann gar keine Rolle mehr gespielt, hat kein Ligaspiel mehr gemacht. Ein Ligapokal und einmal in der zweiten Mannschaft ist dann im Winter nach Köln gewechselt für ein halbes Jahr, hat dort 10 Spiele gemacht. Ja, dreimal über 90 Minuten, insgesamt waren es aber nur 346, also kann man sich ja dann ausrechnen, 10 Spiele sind dann 35 Minuten im Schnitt ungefähr, plus dann noch 27 Minuten in der Relegation im Rückspiel eingewechselt. Köln hat damals die Klasse gehalten gegen Holstein Kiel, zu Hause verloren, ich glaube auswärts dann 5-1 oder so gewonnen. Wechselte dann nach der Saison zu Fenerbahce, dort aber auch nur 12 Spiele, 6-mal in der Liga, hat überhaupt nicht funktioniert. Im Winter haben die ihn nach Midtjylland, nach Dänemark abgeschoben. Dort 13 Spiele, hat sich auch nicht durchgesetzt, ging dann zurück zu Fenerbahce, durfte dort. Dann kam diese legendäre Trainingsgruppe 2 aus Hoffenheim, gab es in Fenerbahce auch in Istanbul. Ja, hat nicht wirklich funktioniert. Ging dann aber 22 zu Luzern in die Schweiz. und hat dort tatsächlich wieder seine Form gefunden. In der ersten Saison 31 Pflichtspiele, 12 Tore, 5 Assists. Also ich schon Schweizer Liga, aber trotzdem. Zweite Saison dann sogar 43 Pflichtspiele, 8 Tore, 3 Vorlagen. War in der Saison sogar teilweise Stammspieler. Die Binde wurde ihm aber auch wieder entnommen, weil er wollte dann seinen Vertrag wieder nicht verlängern, beziehungsweise er hat zu lange gezögert und so kam es dann zur Trennung. Und spielt seit 24 in Zypern bei Apoel Nicosia, hat dort seit anfänglichen Schwierigkeiten, war er Stammspieler. In dieser Saison war er 8 Spiele verletzt raus, Transfermarkt nennt als Grund Bauchschmerzen, fand ich ein bisschen... Also, oder Bauchbeschwerden, sowas. Nicht das Bauchschmerz, also, ja, aber irgendwas mit Bauch, das fand ich auch ein bisschen. Aber ich weiß es nicht, vielleicht war es auch was anderes. Ist aber seitdem er da raus war, auch nur Joker. Und sein Vertrag läuft aus im Sommer. Zukunft, würde ich mal sagen, offen. Und das Krasse ist, Max Meyer ist tatsächlich 30 mittlerweile. Und was
bleibt
erst?
Erst.
Ja, was oder? Heißt erst? Also, ja, gefühlt kenn ich mein ganzes Leben.
Ja, deswegen sage ich ja erst 30.
Ja. Ja, also was bleibt übrig? Natürlich zum einen das Heidel-Interview, zum anderen die legendäre Fahrt seines Vaters durch Gelsenkirchen.
Ja, hier, oder, warte, Dirk? Warte.
Besser geht nicht, Männer. Besser geht nicht. Zwischen verbotene Stadt Gelsenkirchen ab zum Steuerberater. Schön mit der bezahlten Lambo vom Pleiteplatz.
Ja, herrlich. Was ein Asek, würden wir hier sagen. Also unglaublich, da siehst du halt, also das ist ja das Paradebeispiel, wie Spieler, die, glaube ich, schon ein Potenzial haben, auch bei einem Verein groß zu werden und da auch was zu leisten, wenn die falsch beraten sind durch Familie und Berater. Und wenn dann Berater auch noch mit dem Manager des Vereins auch noch in Streit gerät, dann leidet da letztendlich der Spieler drunter. Ne? Also ich fand eigentlich Max Meyer immer okay, der hat jetzt auch keine Ausreißer gehabt. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, dass der irgendwie sich daneben benommen hat in irgendwelchen Interviews oder so. Ich fand das eigentlich immer ganz ordentlich. Hat hier auch direkt in Gladbeck gewohnt, das ist die Nachbarstadt von Gelsenkirchen. Kleines Häuschen mit einem Fußballplatz im Garten, fand ich ganz süß, weil er das hinter dann verkauft hat. Ja, schade eigentlich, ne? Und wenn er dann so einen Vater hast, ich meine, hat er sich natürlich hinterher, also ich glaube, der Max hat sich für dieses Video auch in Grund und Boden geschämt, ne? Und hat sich dann ja auch entschuldigt.
Ja, wie gesagt, schade. Also man hat ihn ja dann ablösefrei verloren. Er hatte ja damals auch einen gewissen Marktwert. Also da hätte man sicherlich vielleicht auch Geld machen können oder ihn halt sportlich verwenden können. Also ich fand das in dieser Tedesco-Saison auf der Doppelsechs mit ihm und dem Herrn, der dann ja die weitere Entwicklung abwarten wollte und dann im Winter als Tabellenzweiter seinen Abschied verkündet hat, fand ich das eine gute Kombi, Goretzka-Meyer, aber gut, war nicht. Ja. Und dann kam Sebastian Rudi und danach war nicht mehr viel.
Schön mit dem Pleite-Club, mit dem Lambo.
Ja, mit dem Pleite-Club. Aber gut, wir wünschen natürlich Max Meyer trotzdem alles Gute. Mal sehen, wo es ihn hinverschlagen hat. Also ich glaube, wenn beide es nochmal machen könnten, würden sich, glaube ich, beide wahrscheinlich anders entscheiden.
Denke ich. Aber meistens so.
Das Leben ist halt kein Ponyhof. Ja, und damit kommen wir tatsächlich dann schon, bevor wir zu den Fragen kommen, zum Ausblick und zum KSC. Ja, Dirk, kommenden Sonntag, wir haben es vorher schon mal kurz angesprochen, Heimspiel Karlsruhe.
Ja.
Die haben schon eine gute Offensive. Ben Verhat, Wanicek, Schleusener, auch der Egloff. Defensiv gibt sicherlich vielleicht noch die ein oder andere Situation, die man da vielleicht ausnutzen kann. Was machen wir mit dem Spiel? Pflichtsieg natürlich, oder?
Ja, Heimspiel musste gewinnen, auch gegen Karlsruhe. Ich fand im Hinspiel, ist unglücklich gelaufen. Da hätte Schalke alles klar machen können, klar machen müssen. Ich weiß gar nicht mehr, wer da in der zweiten Halbzeit frei auf den Torwart zugelaufen ist. Den habe ich auf jeden Fall danach verflucht. Und dann haben sie halt hinten einfach komplett gepennt. Ne? Die Wechsel sind nicht aufgegangen. Ich glaube, Finn Porat hat dann auch, oder war es auch mal wieder Sanchez? Ich weiß gar nicht, wer da gepennt hat beim Wechsel. Donkor, oh ja.
Der kam ja rein, weil Porat eingewechselt wurde und dann wieder verletzt raus.
Genau. ja, ist ein Pflichtsieg, aber es wird, glaube ich, verdammt schwer, weil die, ganz ehrlich, Karlsruhe kann auch einfach befreit aufspielen. Das sieht man auch in den letzten Spielen so. Da gab es ja schon ziemlich viel hoch und runter, ne, auch mit Christian Eichner und so. Jetzt hatten die auch ein bisschen Verletzungssorgen. Die haben sich, glaube ich, jetzt so ein bisschen gefunden. Und für die geht's um nichts. Das ist immer besonders gefährlich, ne? An diesem Wochenende, du musst halt schauen, es spielen ja alle Spiele sind ja Samstag und Sonntag, weil Karfreitag ja nicht gespielt wird. Darmstadt ist die einzige Mannschaft, die vorlegt am Samstag. Die spielen in Bielefeld. Boah, da drücke ich ja echt mal mit Schniert und Cody die Daumen. Und dann haben wir ein direktes Duell, Hannover gegen Elversberg. Da bin ich mal echt gespannt. Also man kann so ein bisschen schön nach rechts und links schauen. Und Paderborn spielt in Fürth. Mal sehen, ob Fürth den nächsten ins Wanken bringt. Also es könnte ein richtig guter Spieltag werden. Aber du weißt ja, ich bin ja grundsätzlich sehr pessimistisch unterwegs, deswegen sage ich, ich befürchte, es wird, wenn dann nur ein knapper Sieg, also ein 1-0.
Wäre mir recht. Also ich glaube, gegen Karlsruhe ist es, glaube ich, wichtig, wie du sagst, für die geht es um nichts mehr. Wenn du die relativ früh presst und denen die Lust am Fußball nimmst und dann vielleicht 1 oder 2-0 in Führung gehst, dann glaube ich, könnte es einfach werden. Wenn das nicht gelingt, dann glaube ich, wird es richtig happig, weil dann Karlsruhe natürlich auch mit seinen schnellen Leuten da vorne auch sicherlich für Gefahr sorgen wird.
Die stehen halt hinten total kacke, ne? Die haben gegen Fürth, haben die das erste Gegentor. Da dachte ich erst, das wäre am Fürther Strafraum, weil da waren ja 6 Fürther gegen 3 Karlsruhe. Da spielt er dann Querpass, wo ich nur gedacht habe, Gott im Himmel.
Oder dribbelt ja parallel zum Strafraum.
Die sind hinten sehr anfällig, aber du musst natürlich echt aufpassen, dass sie dich nicht überrennen. Ne? Also, und Ben Verhaert, der ist gerade, hat einen Lauf. Ne? Echt starker Junge, habe ich jetzt gelesen, soll im Sommer ja dann für 12 Millionen wechseln. Der spielt jetzt gerade sich ins Schaufenster, ne?
Ja, absolut. Ich schaue gerade nach. Also Karlsruhe hat 51 Gegentore kassiert. Das ist unter den ersten, 13 Teams die meisten. Also generell hat nur mehr
passt das.
Nur mehr Fürth. Die haben 59.
Aber wie viele haben sie geschossen?
Das war's. Also tatsächlich, die zwei schlechteste.
Wie viel haben die geschossen, Karlsruhe?
Geschossen haben die 43. Das heißt, die haben 5 Tore mehr geschossen als Schalke. Also ja, da sind sie ungefähr dann nur so ein bisschen im Mittelfeld. Ich bin immer noch fasziniert, dass Düsseldorf übrigens 26 Tore geschossen hat in 27 Spielen.
Karlsruhe ist übrigens in der Auswärtstabelle nur 12. Die haben nur 3 Spiele auswärts gewonnen.
Ja, also wir brauchen nicht drum rumreden. Schalke spielt zu Hause, Schalke ist heimstark. Alles andere als ein Sieg wäre eine große, große Enttäuschung. Erst recht, wie du sagst, weil bei den anderen Teams sicherlich auch das Potenzial ist, dass der ein oder andere vielleicht stolpert. Einer wird stolpern, also mindestens einer wird ja Punkte lassen im direkten Duell. Und dann wird man mal sehen, wie es bei den anderen Teams läuft. Ich tippe auf ein 2-0.
Nehme ich auch.
Ja, ich nehme auch ein 1-0. Also, wie gesagt, solange es am Ende 3 Punkte sind, wäre es mir auch absolut recht. Ja gut, und Dirk, dann sind wir unter einer Stunde und dann kommen wir schon zu den Fragen. Dann sind wir heute tatsächlich ein bisschen schneller durch. Also die erste Frage kommt von Thomas Gessner. Längere. Der fragt, wie wir alle merken, seitdem Schalke damals abgestiegen ist, hat sich viel um den Verein verändert. Und ich meine national, auch wenn ich Schalke-Fan bin, habe ich den Eindruck, es sei entweder auf BVB-Seite oder in Funk und Fernsehen weniger schlecht über Schalke berichtet worden, wie es schon mal war, sondern man freut sich, was da gerade passiert und was die Fans leisten. Wie bekommen wir das mit und seht ihr da auch eine Entwicklung und was hat dazu beigetragen, dass Fußball Deutschland Schalke nicht mehr als Assi-Club abtut. Ich würde, bevor du dann sagst, ich sage, es ist ein Wort Erfolg. Was sagst du?
Ja, da kann ich mich genauso anschließen. Also das finde ich ja auch mal interessant, dass die größte Kritik, die ich ja immer bekommen habe, war, dass wir so viel negativ berichten. Aber es war einfach auch, im Endeffekt berichten wir das, was die da machen. Ne? Also im Endeffekt, und wenn die da Kacke bauen, dann berichten wir halt Kacke. Und der Verein hat halt tatsächlich in der Vergangenheit auch sehr, sehr viele fragwürdige und einfach schlechte und falsche Entscheidungen getroffen. Und dann, das wirkt sich immer auf die Berichterstattung und dann mit natürlich auch auf die Außendarstellung des Vereins aus. Und seit dem letzten Sommer macht der Verein halt sehr viel mehr richtig, was Entscheidungen angeht und was Außendarstellung angeht. Und dementsprechend ist natürlich auch die Berichterstattung entsprechend. Also, Punkt.
Ja.
Ist ganz einfach. Ne? Und du merkst ja jetzt auch gerade, ne, es passieren halt auch schöne Dinge auch. Und wenn man jetzt auch sieht, so ein Dzeko-Transfer, wie viele Spieler von anderen Vereinen, die natürlich ne, meistens mit bosnischer Herkunft, das halt auch einfach freut und die dann auch einfach positiv darüber berichten und so. Das wirkt sich natürlich auch aus, dass anders auf den FC Schalke geschaut wird. Und ich glaube, dass der ein oder andere Verein auch ganz froh wäre, wenn der FC Schalke auf dem Spieltagsplakat steht in der ersten Liga und nicht der ein oder andere
Werksklub. Absolut. Ja, und ich denke auch natürlich wird sich Dortmund natürlich auch über die Derbys freuen. Also warum denn nicht? Also das sind doch immer Highlights.
Das wären allerdings, da graut mir vor, weil der BVB einfach qualitativ trotzdem dann noch in einer anderen Liga spielt. Ne? Also das werden bittere Spiele.
Ja, das glaube ich gar nicht. Also natürlich ist Dortmund haushoher Favorit, aber denk mal an vor 3 Jahren zurück. Da hat Schalke zu Hause auch mit einer, also weiß Gott, keiner Weltauswahl, ein 2:2 geholt gegen Dortmund. Und Dortmund hat damals um die Meisterschaft gespielt. Das war das erste Tor von Karaman. Also ich denke, in Derbys ist immer viel möglich. Klar gibt es einen Favoriten, aber ja, mal schauen.
Wie hieß denn da nochmal der Leihspieler aus Holland, der fast da das Siegtor geschossen hätte? Ein farbiger Mittelfeldspieler, der dann plötzlich vorne an den Ball kam und wenn er den richtig getroffen hätte, wäre er reingegangen.
Du meinst aber nicht Eder Balanta, weil der
doch
ist nicht. Ach! Ist das ein Niederländer?
Der kam doch aus Holland. Der war aus Holland.
Ach, das kann sein, ja.
Balanta.
Werde ich nie vergessen.
Eder Balanta. Kolumbianischer Fußballer, aber der spielt in. Ich bin mir sicher, dass der aus Holland kam. Vereinslos. Ist aktuell vereinslos.
Also der hat auf jeden Fall Farbe ins Spiel gebracht. Nicht wegen seiner Hautfarbe, nicht, dass das jemand falsch versteht, sondern weil er natürlich immer für gelbe Karten gut war. Also, der kam rein, 2 Minuten, Rams.
Der kam nicht aus, der kam von Club Brügge, Entschuldigung, hat gar nie in Holland gespielt.
Okay. Benelux halt zumindest, kann
man
sagen.
Ja, alles klar.
Ja. Genau. Gut, dann die zweite Frage kommt von Maximilian Decker. Und zwar, der fragt, bei welchem Spieler, Trainer, Funktionär, es ist an dich gerichtet, Dirk, dachtest du dir im ersten Moment, das geht gar nicht vom Typ Charakter, der sich aber dann im weiteren Verlauf komplett anders im positiven Sinne hervorgestellt hat oder vielleicht auch im negativen Sinne? Hast du dann da jemanden?
Also bei Karel Geraerts habe ich am Anfang gedacht, weil der ja so knurrig wirkt, ne, boah, das geht gar nicht, aber mit dem habe ich mich sehr, sehr gut verstanden. Also weil der auch, ich fand den eigentlich auch ziemlich nett. Er war zu mir, also mir gegenüber war der auch immer total fair. Wir haben auch jetzt tatsächlich noch Kontakt. Bei Huub Stevens war das am Anfang so, dass ich ihn ja noch kennengelernt habe in seiner Zeit, als Schalke noch im Parkstadion gespielt hat. Und da war das war ein richtiges Arschloch. Meine Güte. Der hat mich auch der hat mich gar nicht ernst genommen, wahrscheinlich auch absolut zu Recht, aber mich auch so behandelt. Ist aber im Laufe der Jahre, ist das echt richtig gut geworden und mittlerweile können wir auch sehr gut miteinander, haben auch regelmäßig Kontakt. Und ich kann euch sagen, jetzt so kurzfristig, wenn ich jetzt kurzfristig überlege, wer mich wirklich negativ wirklich überrascht hat und enttäuscht hat, war David Wagner. Also da habe ich wirklich gedacht, oh wow, der kommt zurück, ist ein ehemaliger Schalker, der kann eigentlich nur ein cooler Typ sein. Also der war unheimlich von oben herab, hat niemanden an sich herangelassen, fand ich fast schon mit arroganten Zügen unterwegs. Das fand ich ehrlich gesagt völlig daneben. Also da mit dem bin ich auch überhaupt nicht warm geworden, was nichts heißt. Ne? Ich bin ja auch ein komischer Kauz, aber das fand ich schon sehr schade, wie der sich gegeben hat. Das passte einfach überhaupt nicht zu Schalke. Und ehrlich gesagt habe ich dann auch gedacht, so das passte dann auch, dass der keinen Erfolg hatte.
Ja, war ja ein Eurofighter sogar. Also
ja,
schade eigentlich, Spiel, ja. Ne? Ja, aber trotzdem. Naja gut, ja. Und dann die letzte Frage, dann kommt noch von Sebastian bei Instagram. Der hat nämlich gefragt, moin, könnt ihr im Podcast mal drauf eingehen, ob Jens, also Moritz Jens von Wolfsburg oder Marius Bülter von Köln bei Aufstieg zurückkommen würden?
Hashtag Free Jens. Hör ich immer. Also der ist totaler Schalke, auch das ist so ein netter Kerl, ne? Und der wollte unbedingt bleiben, es hat aber nicht funktioniert. Deswegen ist das, glaube ich, immer noch so bei vielen im Gedächtnis geblieben. Marius Bülter, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Hatte, glaube ich, gestern oder vorgestern Geburtstag.
Gott, du fällst mir
ja, müsste eigentlich. Also beide sind in meinen Augen keine Kandidaten. Also Rückholaktionen sind schwierig. Ich glaube auch, man darf nicht vergessen, das sehe ich jetzt ja auch immer wieder, wenn ganz viele Leute fragen, was ist mit dem Ehemaligen, was ist mit dem Ehemaligen. Ich glaube, Schalke 04 hat doch relativ klar in dieser Saison bewiesen, dass sie eine sehr, sehr gute und klare neue Richtung haben, in die alle gehen. Und diese Richtung bedeutet nicht, so zu arbeiten, wie man es davor gemacht hat, dass man wie wahllos, hilflos versucht, irgendwelche Leute mit Schalke-Vergangenheit zu holen, weil die den Verein kennen. Also das finde ich eher ein bisschen schwierig. Und Marius Bülter hat sich sehr bewusst gegen Schalke entschieden, gegen den ganzen Trubel entschieden. Ich habe mich sehr gewundert, warum er dann nach Köln gegangen ist. Ich finde den Typen super, kann es mir aber schwer vorstellen. Und bei Moritz Jens, ich glaube, Schalke ist in der Defensive anders gut aufgestellt, als dass man Moritz Jens bräuchte. Auch wenn er ein feiner Kerl ist. Ich finde ihn aber auch tatsächlich spielerisch nicht so, dass der dich vor einem, also dass der für den Klassenerhalt der perfekte Spieler sei. Würde ich jetzt mal.
Also Jens war in dieser halben, also in dieser Rückrunde, in dieser halben Saison war es ein richtig, richtig toller Spieler für Schalke. Du hast übrigens recht, Bülter ist gestern 33 geworden. Ist natürlich jetzt auch in dem Alter. Ja, weiß ich nicht, ob man dann den. Also ich bin generell kein Fan von Rückholaktionen. Ich kenne mich eigentlich bei keinem oder ich kann mich eigentlich an keinen großen Club oder generell an keinen Club erinnern, wo eine Rückholaktion so wirklich so die Mega-Erfolgsstory war. Also in Dortmund wird ja jetzt schon wieder überlegt, ob man Sancho zum dritten Mal zurückholt. Ja, soll jeder machen, wie er denkt. Also ich, Kolasinac kam zurück, Huntelaar kam zurück. War jetzt auch nicht so wahnsinnig erfolgreich.
Also bei Serhat Kolasinac würde ich sagen, da ist noch ein bisschen mehr möglich. Also so, ne, das ist ja so ein Traum vieler Fans. Ich glaube, das würde ich noch nicht komplett vom Tisch wischen. Ohne dass da jetzt irgendwie schon konkrete Gespräche oder so stattgefunden haben. Aber das wäre etwas, wo ich mir vorstellen könnte, das wäre irgendwas, was vielleicht funktionieren könnte. Aber bei den ganzen anderen Namen, die da hochgeworfen wurden, würde ich jetzt mal relativ schnell sagen, dass da wahrscheinlich nichts dran ist.
Ja. Ja gut, das ist doch ein gutes Schlusswort. Dann sind wir nämlich schon durch mit wow. 1:05. Oh. Wir haben es trotzdem nicht geschafft unter einer Stunde, aber ja. Naja,
alles klar.
Immerhin. Nächste Woche gibt's dann auch wieder über Live-Sport zu berichten. Nächsten Montag. Dirk, haben wir eigentlich schon angekündigt, wann
Matthias Tillmann kommt. Das wird die Woche drauf sein. Also, hiermit, ich gucke gerade auf die Zeit, wir sollen ja nicht bei 1:09 landen, ne? Da musst du jetzt gleich schauen. Also, erst einmal wünsche ich euch allen schöne Ostern, schöne Osterferien. Nochmal der Aufruf, wer Bock hat, nächsten Sonntag am 5.4., das ist übrigens Hochzeitstag, bei mir. Huiuiui. 5:04, ne? Ihr wisst Bescheid. Also, wer nächste Woche Bock hat, auf Mallorca mit mir Fußball zu gucken und bei Sky mal in die Kamera zu winken, der kann das tun. Ich bin ab circa 11 Uhr im Franks. Ich werde das auch nochmal bei Social Media verlinken. Bei Königsblau Mallorca, beim neuen Fanclub von Schalke. Am Montag drauf gibt's da einen Podcast. Ich hoffe, im Hintergrund mit Strand und Palm, damit ich euch richtig schön eifersüchtig machen kann. Und die Woche drauf, sprich nach dem Elversberg-Auswärtsspiel, haben wir Matthias Tillmann zu Gast, unser erster Gast beim Schalker Markt. Wir werden natürlich in der kommenden Woche dann entsprechende Fragen für diesen Podcast sammeln. Und ich kann versprechen, es wird nicht der einzige Gast in dieser Saison bleiben.
Wunderbar, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, auch ohne Live-Sport. Und adieu.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.